SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Ja, hier haben gleich Hühner das Wort, und zwar die Masthühner. Naja, fast. Denn Anna Stief von der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt spricht für sie. Die Tierschutzorganisation arbeitet an einem Wandel in der Masthuhnhaltung und ist dabei durchaus erfolgreich, wie das aktuell vorgestellte Tierschutzranking zeigt. Mehr dazu gleich hier im Gespräch. Und wenn wir schon beim Geflügel sind, dann kommen wir derzeit natürlich auch nicht am Thema Vogelgrippe vorbei. Außerdem werfen wir noch einen Blick Richtung Brasilien, wo der Weltklimagipfel begonnen hat. Mehr als 600 Millionen Hühner. Versuchen Sie sich diese Zahl mal vorzustellen. 600 Millionen. So viele Tiere werden allein in Deutschland jedes Jahr gemästet und getötet, damit wir ihr Fleisch essen können. Mit den Legehennen, die für uns die Eier legen, haben die Masthühner also schon mal gar nichts zu tun. Aber dass diese Hühner während ihres kurzen Lebens wenigstens nicht an ihrer Überzüchtung und unter üblen Haltungsbedingungen leiden müssen, dafür kämpft die Albert-Schweitzer-Stiftung zusammen mit anderen europäischen Tierschutzorganisationen. Sie fordert alle Beteiligten der Lebensmittelbranche auf, einen entsprechenden Wandel mitzugestalten und legt im jährlichen Masthuhn-Report dann auch ein Ranking vor. Allerdings taucht die Bürgerkette Hans im Glück da plötzlich nicht mehr auf, obwohl sie einer der ersten waren, die bei der Initiative mitgemacht haben. Mit Anna Stief von der Stiftung habe ich am Rande einer Veranstaltung über die Ergebnisse des aktuellen Masthuhn-Reports und den Zusammenhang von Geflügelhaltung und Vogelgrippe gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Stief, mich würde als allererstes interessieren, warum wir beim Ranking Hans im Glück die Systemgastronomie plötzlich nicht mehr finden. Denn das waren ja mit die Ersten, die sich bei der Masthuhn-Initiative engagiert haben und auch ganz vorne waren. Und plötzlich sind sie weg.
Genau, sie sind tatsächlich nicht weg. Sie tauchen auch im Masthuhn-Report noch auf. Wir nennen sie prominent als ein gutes Beispiel dafür, wie gute, zügige, vollständige Umstellung aussehen kann. Denn Hans im Glück hat schon letztes Jahr, 2024, vollständig umgestellt auf Masthuhn-Initiativen konformes Fleisch.
Aber welche Unternehmen haben Sie denn in diesem Jahr überzeugt?
Grundsätzlich schauen wir uns ja verschiedene Branchen an, die Supermärkte beispielsweise oder Restaurants oder auch die Produzenten, die dafür sorgen, dass die Tiere überhaupt gehalten werden und dann in den anderen Branchen zur Verfügung stehen. Und die Unternehmen, die da jeweils sehr gut abgeschnitten haben, die sind auf jeden Fall als mutig zu nennen, weil sie dranbleiben am Thema, weil sie es intern im Unternehmen hoch priorisieren. Sie meinen es ernst, sie wollen wirklich was verbessern. Häufig müssen sie sich vorwagen, bevor die Mitbewerber mitziehen. Das sind beispielsweise bei den Discountern Aldi Süd und Aldi Nord. Bei den Supermärkten ist es beispielsweise Tegut oder Globus. Bei den Restaurants ist es beispielsweise Hans im Glück. Bei den Herstellern ist es zum Beispiel Dr. Oetker. Also die Unternehmen, die weit vorne dabei sind, die machen einfach viele Sachen auf dem Weg zu besseren Haltungsbedingungen für die Masthühner schon relativ gut.
Können Sie mir kurz nochmal die Kriterien zusammenfassen, damit wir auch wissen, was Sie gut machen?
In der Masthuhn-Initiative geht es im Prinzip um die gesamten Lebensbedingungen für die Hühner im Stall. Also wie viel Platz haben sie? Da leben ja Zehntausende Tiere in einem Stall. Viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, haben das noch nie gesehen. Deshalb ist ein wichtiges Kriterium die Besatzdichte, so nennen wir das. Also wie viele Tiere leben beispielsweise auf einem Quadratmeter zusammen. Dann geht es darum, welche Zuchtlinien, also welche Genetik sozusagen überhaupt eingesetzt wird. Also da ist es uns wichtig, dass gesündere, robustere Tiere, nennen wir das auch, verwendet werden oder Zuchtlinien, die beispielsweise ja nicht so sehr leiden unter Qualzucht, wie es sehr stark gezüchtete Tiere einfach tun. Das heißt, sie erleben weniger Knochenbrüche, weniger Muskelkrankheiten. Sie können ihren Körper überhaupt noch die ganze Lebensdauer über bewegen. Sie können die Sitzstangen nutzen, die beispielsweise auch vorgegeben sind in der Masthuhn-Initiative. Das heißt, es sind einfach insgesamt gesündere Tiere, die sich bewegen können, die nicht unter ihrem eigenen Körpergewicht zusammenbrechen, die häufig auch seltener krank werden. Es gibt viele Masthuhn-Initiativenställe, die gar keine Antibiotika nutzen müssen. Also es geht um viele Aspekte im Leben der Tiere.
Trotz allem, auch wenn sich das jetzt viel anhört, sind ja letztendlich die Kriterien der Masthuhn-Initiative, ich sag mal, relativ niederschwellig. Warum geben Sie sich mit so wenig zufrieden?
weil wir auch pragmatisch denken. Wir wollen mehr Tierschutz. Wir wollen aber nicht erst in einigen Jahrzehnten, sondern wir wollen ihn schrittweise erreichen. Und dafür kann es manchmal notwendig sein, auch kleinere Zwischenschritte zu gehen. Und was wir mit der Mastun-Initiative erreichen wollen, ist einen neuen Mindeststandard schaffen. Also nicht ein neues Premium-Segment, was nur wenige Produkte betrifft, die dann ganz besonders teuer sind und die sich nur wenige Menschen leisten können oder wollen, sondern wir wollen, dass der niedrigste Tierschutzstandard ein bisschen angehoben wird.
Wie kann denn der Verbraucher oder die Verbraucherin das Fleisch, das Geflügelfleisch erkennen, das eben zum Beispiel nach den Kriterien der Mastun-Initiative auf die Teller kommt?
Es gibt Unternehmen, die das selbstständig kommunizieren. Hans im Glück beispielsweise kommuniziert das über die Speisekarte. Wenn wir wissen, dass Unternehmen das über die Haltungsform 3 mit Zusatzkriterien nutzen, dann ist das Minimum, was VerbraucherInnen tun können, Fleisch aus der Haltungsform Stufe 3 zu kaufen oder höher. Oder natürlich insgesamt ihren Fleischkonsum zu reduzieren und weniger Fleisch zu kaufen, mehr pflanzlicher zu essen.
Wir haben ja noch das Problem Vogelgrippe gerade. Ich würde sagen, jeden Herbst wieder inzwischen. Können Sie mir was zum Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Vogelgrippe sagen? Denn normalerweise ist es ja so, die Wildtiere übertragen es letztendlich in die Nutztierbestände. Und trotzdem sagen Tierschutzorganisationen wie auch die Albert-Schweitzer-Stiftung, ja, aber die Nutztierhaltung ist eben auch Ursache des Ganzen mit und Treiber. Wie kommt das?
Also in gewisser Weise ist es ein strukturelles Problem. Es leben einfach sehr viele Tiere zusammen, viele, viele Tausende. Und wenn dort ein Virus eingetragen wird oder auch ein Bakterium, was natürlich jetzt in diesem Fall der Vogelgrippe nicht zutrifft, aber einfach ein Erreger eingeschleppt wird, dann sind auf einmal sehr viele Tiere betroffen, beziehungsweise lässt sich einfach nicht ein einzelnes Tier herausgreifen und behandeln. Und bei so einer hohen Enge, bei den insgesamt vorliegenden Krankheitserscheinungen der Tiere, wie schon erwähnt, teilweise, da können sich natürlich Erreger sehr schnell verbreiten. Das heißt, das Problem ist auf jeden Fall auch die intensive Massentierhaltung.
Also die schiere Masse und die ungünstigen Haltungsbedingungen machen die Tiere auch anfälliger letztendlich, weil sie nicht so robust sind?
Genau. Ein schlechteres Immunsystem kennen wir ja auch von uns selbst. Es ist Herbst, wenn wir gestresst sind, wenn es uns nicht so gut geht, können wir Infekte teilweise einfach nicht so gut abwehren. Ein Grund für die Wirksamkeit der Kriterien der Mastun-Initiative ist, dass beispielsweise einfach schon eine Verringerung der Besatzdichten und die gesünderen Tiere dazu führen können, dass gar keine Antibiotika mehr verwendet werden müssen.
Das war Anna Stief von der Albert-Schweitzer-Stiftung. Sie sagt, man braucht nicht unbedingt erstmal ein Premium-Segment Geflügelfleisch, sondern mit der Mastun-Initiative geht es um einen Wandel hin zur besseren Tierhaltung, der eben dann auch für jedermann erschwinglich sein sollte. Lassen Sie uns noch beim Thema Vogelgrippe bleiben. Aufgrund des hochansteckenden grassierenden Virus sind allein jetzt im Herbst in Deutschland schon fast 1 Million Nutztiere, also Mastgeflügel oder Legehennen, vorsorglich getötet worden. Das soll eine weitere Ausbreitung verhindern. Bislang sind hauptsächlich die nördlichen und östlichen Bundesländer betroffen, aber auch im Südwesten gab es Nachweise, speziell in Rheinland-Pfalz. Hier müssen inzwischen die Geflügelbestände in den Stall. Und auch in den Zoos oder Tierparks müssen die Vögel nach drinnen, um sie vor Ansteckung zu schützen. Das allerdings stresst die Tiere und birgt auch Gesundheitsrisiken. Doch es geht auch anders, zeigt der Tierpark Bern. Hier sieht man einer möglichen Vogelgrippegefahr gerade etwas entspannter entgegen, weiß Katrin Hondel. Denn hier sind die Vögel im Rahmen eines Projektes mit einem selbstentwickelten Impfstoff behandelt worden und dürfen draußen bleiben.
Die Flamingos im Tierpark Bern planschen und gackern munter in der Spätherbstsonne. Zoobesucher zücken ihre Handys, die lustigen Flamingos sind fotogen, findet auch Tierarzt Stefan Hobi.
Echt, das ist geil, oder?
Der Blick nach Deutschland beunruhigt den Berner Zootierarzt.
Ja, das macht einen natürlich schon betroffen. Ich meine, Deutschland ist nicht weit von uns, hat ja jetzt auch in Baden-Württemberg Fälle gegeben. Und ja, es erinnert uns schon ein bisschen an die Situation bei uns 2022, als wir eben auch einen Fall hatten bei unserem Pelikan.
Ein Krauskopf-Pelikan starb damals an dem Vogelgrippe-Virus H5N1. Wilde Graureiher hatten es in den Tierpark gebracht. Nach dem Tod des Pelikans musste Tierarzt Tobi alle anderen Tiere für 6 Monate einsperren. Die Vogelgrippe breitete sich zum Glück nicht weiter aus, aber den eingesperrten Zoovögeln ging es schlecht.
Da können sie zum Beispiel so Schwielen an den Füßen entwickeln, wenn sie eben die ganze Zeit im Stall stehen müssen oder Probleme mit der Atmung und so weiter.
Um den Tieren diesen Extremstress zu ersparen und um bedrohte Arten wie den Krauskopfpelikan besser zu schützen, war für Stefan Hobi klar, die Zoovögel brauchen eine Impfung. Und so kam es zu einem einzigartigen Forschungsprojekt am Schweizer Institut für Virologie und Immunologie, entwickelte der Virologe Gerd Zimmer für die Zootiere einen neuen Impfstoff, basierend auf einem ungefährlichen Virus als Vektor für ein Antigen des Vogelgrippevirus.
Wir haben das Virus isoliert aus dem Gewebe des toten Pelikans und das Gen haben wir isoliert und dann in unseren Vektor gesetzt. Und das entspricht den aktuell zirkulierenden Influenza-Viren.
Und es wirkt. 2 Jahre lang wurde der innovative Impfstoff nicht nur im Tierpark Bern, sondern auch im Basler Zoo erfolgreich getestet an insgesamt 24 verschiedenen Vogelarten, die die Impfung ohne Nebenwirkungen bestens vertragen haben. Gegenüber anderen Impfstoffen, die in Frankreich bei Enten eingesetzt werden, in Mastbetrieben für die Foie Gras-Produktion, habe das neue Vakzin einen entscheidenden Vorteil.
Die Immunität ist sehr lange anhaltend. Über ein Jahr können wir die schützenden Antikörper nachweisen. Bei anderen Impfstoffen ist die Immunantwort relativ kurzlebig. Diese Impfstoffe sind auch tatsächlich nur für Mastenten oder Hühner gedacht und die werden nach 3 Monaten geschlachtet. Das heißt, die haben natürlich auch gar nicht das Interesse, jetzt eine lang anhaltende Immunität zu erzeugen. Aber bei Zootieren, wie zum Beispiel Flamingos, die 50 oder 60 Jahre alt sind, will man ja nicht alle 3 Monate neu impfen. Das macht man ja nicht.
Virologe Zimmer und Tierarzt Hobi sind von den Vorteilen ihres Impfstoffs überzeugt. Doch bislang hat sich kein Hersteller gefunden, der in den Zoovögelschutz investieren will.
Also sie finden keine Firma, weil die damit nichts verdienen können.
Denn nur eine Pharmafirma könnte die Zulassung des neuen Impfstoffs beantragen. Und so dürfen die Vögel im Tierpark Bern damit vorerst nicht mehr geimpft werden.
Der hat so super funktioniert. Da würde ich natürlich gerne jemanden finden, der das einfach für uns finanziert. Und das Zweite wäre, dass uns die Behörden wirklich unterstützen darin, dass wir halt eben mit sehr speziellen Vogelarten zu tun haben und dass die Impfung auch nicht immer an Forschungsprojekte gebunden ist, sondern einfach zugelassen werden könnte.
Die Schweizer Zoos haben jetzt ein neues Projekt gestartet und testen nun den Impfstoff, der bei Geflügel in Mastbetrieben eingesetzt wird.
Aber es ist auch interessant zu sehen, aber wir wollen auch zeigen, dass der eben nicht so gut ist.
Eine extrem unbefriedigende Situation, finde ich. Zumal die Pharmaindustrie auch kein Interesse an einem Impfstoff haben dürfte, der nicht nur 3 Monate, sondern mindestens 1 Jahr lang wirkt. Doch genau so ein Impfstoff wäre natürlich auch für private Geflügelhalter eine mögliche Lösung. Hobbyhalter gibt es ja schließlich auch noch. Und mein Kollege Ralf Geißler hat einen von ihnen in Thüringen besucht.
Die Vogelgrippe grassiert, aber im Hühnerstall von Thomas Stötzer ist die Stimmung noch gut. Eine seiner 25 Zwergbarthennen gackert laut.
Sie zeigt praktisch an, dass sie eingelegt hat. Sie freut sich, es hat geklappt. Sie einlegt im Nest.
Thomas Stötzer, 66 Jahre alt, ist mit Hühnern aufgewachsen, hat jahrzehntelang gezüchtet. Heute leitet er in Erfurt den Verband der Rassegeflügelzüchter Thüringens. Seine Tiere müssen derzeit im Stall bleiben. Vorsorglich.
Ja, und so sieht es jetzt aus durch die Situation. Geflügelfest, die Aufstellung. Man versucht so gut wie möglich hinzubekommen, dass die Tiere auch noch frische Luft haben. Stalltür offen lassen.
Es gibt trotzdem ein Problem. Hühner, die Freilauf gewöhnt sind, langweilen sich im Stall schnell und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu attackieren. Thomas Stötzer versucht deshalb, seine Tiere zu beschäftigen.
Stroh rein, Strohpellets. Jetzt gibt es ja Möhren oder Rüben, dass man die holt und dann den anbietet, dass sie drinnen picken können. Es ist ganz einfach, man muss es mehr beobachten.
Als Rentner hat Stötzer Zeit dafür. Berufstätige Halter tun sich schwerer. Markus Beck, 2. Vorsitzender der Thüringer Züchter, glaubt, die meisten nehmen die Vogelgrippelage ernst.
Wir wissen ja, dass wir immer jedes Jahr damit rechnen müssen. Aber in diesem Jahr ist es wieder besonders hart. Das sehen Sie ja an den vielen verendeten Wasservögeln und auch an den Keulungen, die vorsorglich vorgenommen werden.
Was viele Züchter besonders trifft, der Herbst ist die Zeit der Geflügelschauen. Einige wurden schon abgesagt, Beck hofft noch. Aber eine Schau mit vielen Tieren birgt eben immer auch ein gewisses Ansteckungsrisiko. Zurück bei Thomas Stötzer. Stötzer erzählt, sollte die Vogelgrippe private Halter erwischen, könnten auch sie Entschädigungen aus der Tierseuchenkasse erhalten, bis zu 50 Euro je Huhn. Aber nun ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das Geld nicht haben, denn wenn ich das Geld kriege, sind meine Tiere tot.
Und das will letztendlich ja kein Hühnerhalter, egal ob Hobby oder Beruf. Übrigens, auf EU-Ebene läuft gerade eine öffentliche Konsultation, um die Tierhaltung in der EU zu verbessern. Bis zum 12. Dezember kann jeder und jede online mitmachen, sich zum Beispiel gegen Käfighaltung aussprechen oder gegen das Töten männlicher Eintagsküken. Beteiligen können Sie sich auf dem EU-Portal Have Your Say. Und je mehr das tun, desto besser für den europäischen Tierschutz. Und jetzt geht's vom lieben Federvieh direkt zu den nächsten Tieren, zu den Fischen. Und zwar nicht die im Aquarium in unseren Wohnzimmern, sondern die im Meer. Für die werden jedes Jahr sogenannte Fangquoten ausgehandelt. Und die sind immer wieder ein Kompromiss. Denn einerseits sollen sich die überfischten Bestände erholen dürfen, andererseits müssen die Fischer Geld verdienen. Also haben die EU-Staaten deshalb mal wieder höhere Fangmengen für die Ostsee erlaubt, als von der Kommission vorgeschlagen, erklärt unser Korrespondent Thomas Spickhofen. Und das, obwohl dem dänischen Ratsvorsitzenden Jakob Jensen die prekäre Lage der Ostsee durchaus bewusst ist.
Leider bleibe die Situation in der Ostsee ernst. Viele Bestände sind weiterhin gefährdet, unter anderem Hering und Dorsch im westlichen Teil der Ostsee, also dort, wo die deutschen Fischer unterwegs sind. Deshalb gilt hier weiterhin ein generelles Fangverbot für Hering und Dorsch, aber auch die Ausnahme für die deutschen Ostseefischer. Sie dürfen weiterhin gezielt nach Hering fischen, in kleinen Mengen und nur mit sogenanntem passiven Fanggerät, zum Beispiel Stellnetzen. Das ist wichtig für die Küstenfischerei in diesem Teil der Ostsee, denn sie liegt oft in den Händen kleiner Familienbetriebe. Die EU-Kommission hatte, wie schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen, die Ausnahme abzuschaffen. Gut, dass es nicht so gekommen ist, sagt Niklas Herbst von den Christdemokraten im Europaparlament, freut sich aber nur verhalten.
Es ist gut, dass die Bundesregierung, unterstützt durch die norddeutschen Bundesländer, sich da durchsetzen konnte gegen die Ideen der Kommission. Aber wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Es wurde eine Verschlimmerung, eine Verschlechterung der Situation verhindert. Dadurch ist die Situation noch lange nicht besser oder gar gut.
Die EU-Kommission hatte in ihrer Vorlage für das kommende Jahr deutliche Einschnitte bei den Fangmengen vorgeschlagen. Sie beruft sich dabei auf Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung. Dem sind die Agrarministerinnen und Minister nun nicht in allem gefolgt. Aber wir können mit dem Kompromiss leben, erklärt Konstantinos Kadis von der Kommission.
However, we continue.
Wir glauben allerdings weiterhin daran, dass unser Vorschlag besser dazu beigetragen hätte, dass sich die Bestände in der Ostsee erholen. Freuen dürfen sich die Hobbyangler. Ihnen wird es auch weiterhin erlaubt sein, pro Tag einen Lachs aus dem Meer zu ziehen.
Geringe Mengen Fisch zur Selbstversorgung waren und sind ja auch nicht das Problem, sondern die riesigen Fangflotten. Doch während die Angler hier zum Vergnügen fischen, tun es die Fischfrauen von Timor-Leste, um ihre Familie zu versorgen. Von diesem kleinen demokratischen Inselstaat haben Sie vielleicht schon als Osttimor gehört. Er liegt in Südostasien und etliche der 1,4 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen leiden als Selbstversorger unter Missernten aufgrund des Klimawandels. Ihnen fällt es immer schwerer, sich zu versorgen. Darum besinnen sich auf der Insel Atauro einheimische Frauen wieder auf ihre uralte Tradition der Fischfrauen. Florian Barth hat eine von ihnen besucht.
Defa Suarez lebt mit ihrer Familie nicht weit vom Strand auf der Insel Atauro. Auf den ersten Blick ein Paradies mit Palmen und kristallklarem Wasser. Doch das Leben ist nicht einfach. Auf dem Boden der Holzhütte eine kleine Feuerstelle zum Kochen. Früher haben sie außer Hühnern noch mehr Vieh gehalten und auch Gemüse angebaut. Aber der Klimawandel macht die Regenzeiten unberechenbar und Frischwasser ist knapp.
Für uns wird es immer mühsamer, genug reichhaltiges Essen zu bekommen. Manchmal verkaufen wir Papayas und von dem Geld besorgen wir dann Nudeln oder Reis.
Fast die Hälfte aller Kinder in Timor-Leste ist chronisch unterernährt. Auf Atauro besinnen sich die Menschen deshalb wieder auf eine jahrhundertealte Tradition. Vor allem Frauen machen mit. Sie nennen sich Wawata Topu, die Taucherinnen. So wie ihre Vorfahren es überliefert haben, holen sie sich ihre Eiweißquelle aus dem Meer. Mit Schwimmbrillen und selbstgeschärften dünnen Speeren ausgestattet, warten sie ins Wasser. Dann tauchen sie ab. Bis zu 6 Meter tief, ohne Netze und ohne Sauerstoff. Sie fangen immer nur so viele Fische, dass es für 1 bis 2 Tage reicht. Ein Versprechen an die Natur, Rücksicht zu nehmen auf das Leben am Riff.
Tarabandu heißt das bei uns. Wir fischen so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, damit auch unsere Kinder in Zukunft hier noch etwas fangen können.
An die Zukunft ihrer Kinder sollten auch alle Teilnehmenden des derzeitigen Weltklimagipfels im brasilianischen Beleng denken. Denn um nichts Geringeres als deren Zukunft geht es ja schließlich. Doch schon die letzten Klimaverhandlungen waren alles andere als einfach und dieses Jahr sind die Umstände noch schwieriger angesichts von Kriegen. Und weil die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump erneut aus dem Klimaabkommen aussteigen. Dazu kommt, dass allen klar ist, dass die Menschheit deutlich engagierter vorgehen muss, um den Klimawandel abzubremsen. Umso erstaunlicher, dass sich in den ersten Tagen des Klimagipfels die Teilnehmenden ziemlich kämpferisch und geeint geben. Meine Kollegin Janina Schreiber ist in Beleng und hat die Atmosphäre vor Ort eingefangen. Und die ist auch vom Regenwald geprägt, der seinem Namen alle Ehre macht.
Heftig prasselt der Regen auf das Dach des Konferenzzentrums in Belém im brasilianischen Regenwald. Der ist der eigentliche Protagonist auf dieser 30. Weltklimakonferenz. Ihm setzen die Folgen der Klimaerwärmung, Brände und Abholzung zu. Deshalb auch das eindeutige Versprechen des Konferenzpräsidenten Brasiliens, André Correa do Lago, zum Auftakt.
Mehr als alles andere ist dies eine COP, die auf die Wissenschaft hören und ihr vertrauen wird.
Die sagt klar, um den Amazonas genauso wie ums Weltklima steht es schlecht. Und die Wissenschaft will Antworten geben. Nico Wunderling ist Erdsystemforscher beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und auf der Konferenz in Brasilien. Auch wenn die klimaschädlichen Emissionen weltweit steigen.
Es gibt auch einen Weg raus. Zum Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien. Zum Beispiel Ausbau von nachhaltigem Transport. Und da haben wir teilweise in einigen Ländern letztes Jahr schon 2-stellige Zuwachsraten gesehen.
Nach wie vor sind fossile Energien, also Kohle, Öl und Gas, im Energiemix der meisten Staaten hier enthalten. Es gilt also, die fossilen Energien schneller durch Sonne, Wind und Wasser zu ersetzen. Auch diese Erzählung verfängt hier zu Beginn der Konferenz bei den Verhandelnden. Denn der wohl größte Fan fossiler Energien, US-Präsident Donald Trump, ist nicht in Beleng. Zum Auftakt wurde bekannt, kein einziger US-Delegierter verhandelt hier mit. Für den deutschen Unterhändler Jochen Flassbart ein Grund mehr, auf Kooperation zu setzen.
Es gibt Fortschritt, aber der ist nicht ausreichend, um die Temperaturerhöhung bei 1,5 Grad zu halten. Und deshalb wird es wichtig sein, hier sich zu verabreden, wie die Staaten ihre Anstrengungen verbessern. Wir wollen hier am Anfang kein Signal der Zerrissenheit ausstrahlen. Und das wird hier der Spirit des Auftaktes sein.
Auch Geld schafft Vertrauen, fördert Kooperation. In den vergangenen Jahren galt Deutschland auch deshalb als verlässlicher Partner, weil die Bundesregierung Zusagen bei der Klimafinanzierung eingehalten hat. Ob das diesmal auch gelingt? Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabadi Radovan will sich zumindest bemühen.
Ich tue alles dafür, damit das gelingt.
Auf die Delegierten wartet in den kommenden Tagen in Beleng viel Arbeit. Die Frage, wie der Ausstieg aus fossilen Energien geschafft werden soll, welche Indikatoren messen, wie angepasst ein Land ist an die Folgen der Klimaerwärmung, aber auch, wie mehr Geld für Klimaschutz und Anpassung insgesamt mobilisiert werden kann. Zu all diesen Themen wird hier geredet. In den vergangenen Jahren blockierte meist Streit den Auftakt der Verhandlungen. In Beleng ist das nicht passiert. Für Martin Kaiser von Greenpeace ein gutes Zeichen.
Ja, es geht jetzt los. Ich glaube, Brasilien und Präsident Lula ist es gelungen, viele Länder auch von Seiten Afrikas, von Asien, von Südamerika hinter sich zu bringen, zu sagen, Leute, lasst uns nicht den Eindruck entstehen, dass wir nicht anfangen wollen zu verhandeln um diese wichtige Frage, sondern jetzt wirklich in die Sache selber reingehen. Und das war ein wichtiges Signal zu Beginn der Konferenz.
Ob die Einigkeit im Laufe der Verhandlungen bestehen wird? Eher unwahrscheinlich. Nur der Regen als Begleiter der Konferenz im Amazonas, der bleibt wohl sicher.
Sicher ist auch, dass das Umweltmagazin jetzt vorbei ist. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.